Guten Abend, liebe Geschwister. Wir hatten letzte Woche das Thema Glaube und Naturwissenschaft gehabt. Und heute geht es weiter mit Anfragen, die uns auf der Straße begegnen können oder auch bei Gesprächen in der Mensa. Wie ist es mit unserem Glauben? Du bist Christ? Aha, da habe ich gleich was. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das Böse und das Leid zu? Naturwissenschaft fragt, wie kann ein Flugzeug abstürzen? Durch falsche Software. Glaube fragt, warum mussten diese Menschen sterben? Waren sie Versuchskaninchen der Luftfahrtindustrie? Oder war ihre Lebensmission erfüllt, ihre Zeit abgelaufen? Irgendwie passt das nicht so ganz, sagt da unser Gefühl. Glaube antwortet auf die Warum-Fragen des Lebens. Dann ist das für viele auch der natürliche Ort, bei dem, wenn das Thema Leid auf die Tagesordnung kommt, dann der Glaube auch sofort besonders auf dem Prüfstand oder sogar auf dem Spiel steht. Ist Glaube in der Lage, die Warum-Frage zu beantworten, das, was eigentlich ihre Aufgabe ist, wofür sie da ist, kann auf den Tod, auf das Leid einen Sinn geantwortet werden, gegeben werden? Wenn nicht, dann taugt der Glaube scheinbar nicht viel, dann werfe ich ihn halt über Bord. Wir wollen das heute nicht abstrakt so bedenken, dass das nicht nur so sein muss, dass man auch anders handeln und antworten kann. Wir wollen es aber auch, wie gesagt, nicht grundlegend bedenken, sondern im Angesicht der Anfrage, die uns begegnet im Alltag. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich das allgemein philosophisch bedenke oder nur konkret nach einzelnen Punkten schaue, die im Gespräch sinnvoll sind. Wir empfehlen ja als Begleitlektüre für diese Predigtreihe das Buch von Timothy Keller, Warum Gott? Angesichts seiner Gemeinde in Manhattan, die umgeben ist von Kritikern und Zweiflern des christlichen Glaubens und aller Traditionen, möchte er den christlichen Gemeinden mit diesem Buch den Mut machen, auf die Zeitgenossen zuzugehen und sie zu ermutigen, ihre Zweifel auch zu äußern. Und damit aber auch die Christen zu ermutigen, die Zweifel ernst zu nehmen, die geäußert werden. Und er lädt in dem Buch ein, die Zweifler, dass sie bereit sind, sich auf die christlichen Argumente einzulassen, bereit mal ihren Zweifel in Frage zu stellen. Und die Christen sind eingeladen, er nennt das den Sprung in den Zweifel, hineinzuspringen mal in die Argumentation, die Denkweise der Menschen um uns herum. So wie ins kalte Becken zu springen, wie denken die anderen, die Zweifel der Menschen ernst nehmen. Nicht einfach Argumente suchen, um sie zu widerlegen, sondern den anderen ernst nehmen, in seinen Mokassins gehen, ihn zu verstehen suchen, was ihm Schwierigkeiten im Glauben bereitet. Das sind die einen, die das erstmal ganz abgeklärt betrachten, so einen gütigen, vertrauensvollen, allmächtigen Vater überm Sternenzelt zu wissen, zu dem man immer kommen kann, der ein offenes Ohr hat und auch mal Hilfe. Das ist für viele durchaus attraktiv. So ein Glaube kann das Leben stabilisieren, das hilft mir zu verstehen, woher ich komme, wohin ich gehe. Aber sobald dann der Mensch mit Leid konfrontiert wird, ist der Glaube am Ende. Wo ist auf einmal der gute Gott? Ist der böse auf mich? Habe ich was verbrochen? Warum gerade ich? Ich habe es doch am wenigsten von allen verdient. Gott, du bist ungerecht. Oder das andere Argument, Gott, bist du vielleicht gar nicht allmächtig? Kann er mir gar nicht helfen? Ist er nur eine Einbildung meiner Seele? Eine Theorie, die Welt und ihre Probleme in Schubladen aufzuteilen, das hilft mir, einen Überblick zu behalten, zu sortieren und ist eine Lebenshilfe für mich, aber das ist nicht eine reale Möglichkeit, in die Wirklichkeit einzugreifen, das ist ihm verwehrt. Ja, ist Gott allmächtig oder ist Gott nicht gut, dass er für mich das Gute gar nicht tut, was er tun könnte? Ja, zwischen diesen Spannungen bewegt sich so die Frage, die einem Menschen von ganz alleine so auf die Tagesordnung kommt. 2004 gab es einen riesigen Tsunami im Indischen Ozean, 250.000 Tote. Und ein amerikanischer Reporter hat genau diese beiden Fragen in seinem Zeitungsartikel berichtet, in der amerikanischen Presse allerdings. Da fragt er, wo war hier Gott? Wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut, weil er das zugelassen hat. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott, im Sinne von, dann ist er nicht allmächtig, hat er nicht die Fähigkeit, da was gegen zu tun. Beides haben kann man nicht, schreibt er, und nach diesem Tsunami schon dreimal nicht. Angesichts dieser Erfahrung, dieser Katastrophe, sagt man, okay, das leuchtet ein, dass der Glaube an den guten, alten, gütigen Vater überm Sternenzelt zerbricht, sobald wir mit Leid konfrontiert werden, kann man dem heutigen Menschen gar nicht verübeln, der in seinem Glauben Gott und einen Handlungsspielraum zubilligt. Und wenn Gott sich nicht darin bewegt, dann sagt, okay Gott, dann war es das gewesen. Aber ehrlich gesagt bin ich dann schon nicht mehr bei dem lebendigen Gott, sondern habe ich selbst schon ein Bild von Gott gebaut, einen Götzen mir gebastelt, wo ich sage, was Gott darf und was er nicht darf. Denn es entspricht nicht der Realität dieser Welt, das auszuschließen, sich da ein Gedankenbilde zu machen, wo Gott das halt leisten muss. Diese Welt ist böse, diese Welt ist zerstörerisch, diese Welt ist zerbrochen. Und zugleich ist es auch eine wunderbare Welt. Leibniz sagt, die beste aller denkbaren Welten als Aufklärer. Und die Menschen haben mit unterschiedlichen Ansätzen versucht, diese Welt zu beherrschen, zu deuten, auch das Böse darin zu erklären. Die asiatischen Religionen sagen, die Welt ist böse. Ein Unfall. Wir müssen uns erlösen lassen von dieser verderbten Welt. Erst dann finden wir Frieden. Und diese Erlösung ist dann aber auch eine Leistung, die zu erbringen ist durch den Menschen selber, durch das Rad der Wiedergeburt, durch Meditation und Entfremdung von dieser Welt. Andere sagen, nein, die Welt ist gar nicht böse. Der Mensch ist böse. Sie müssen sich nur an die Regeln halten. Das Judentum und Islam sagen halt, es gibt klare Gebote. Halte dich dran. Der Mensch muss die Gebrauchsanweisung Gottes nur einhalten, dann wäre das Böse deutlich vermindert. Die freie Marktwirtschaft und von der Evolution geprägte Materialismus sagen, also diesen Begriff Böse, den schmeißen wir gleich mal aus der Denkwelt raus, das ist eine Erfindung der schwachen und unvollkommenen Elemente dieser Welt, um den Starken ein schlechtes Gewissen zu machen. Es gibt kein Böses, das Schwächere ist zum Untergang verurteilt, das ist nicht gut und böse, das ist Bestimmung. Die Aufklärung sieht die vollkommene Veranlagung, sieht aber auch die Realität und sagt, wir brauchen Entwicklung. Und wer immer streben, sich bemüht, den können wir erlösen. Die Leistung auch hier wieder wichtig für die Erlösung. Wie kann Gott das Leid zulassen? Bevor wir Gott den Vorwurf machen, machen wir lieber erstmal die nüchterne Feststellung, das Böse gehört zu dieser Welt erstmal dazu. Und wir müssen irgendwie uns dazu verhalten. Das macht jeder Mensch oder jede Religion, sucht es. Die einen entfliehen der Welt, die anderen sagen, wir müssen uns mehr anstrengen. Das Christentum gibt da keine allseits plausible Erklärung auf die Frage nach dem Bösen, die in allen Fragen im Nu beantwortet werden könnte. Aber das Christentum setzt so ausgewogene Eckpunkte, Rahmenbedingungen für den Glauben, um nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterzufallen im Umgang mit dem Bösen. Er sagt einmal, die Welt ist nicht böse, die Welt ist gut geschaffen, ein Paradies. Sie ist nicht ein Unfall, nicht ein Tummelplatz des Bösen, sondern ein Paradies. Und wir haben die Hoffnung, dass sie das auch wieder wird eines Tages. Also eine positive Sicht dieser Welt. Und trotzdem auch eine ganz negative Sicht, weil sie sagt, so ist sie nicht mehr, wie sie einmal war. Es gab den Sündenfall, was immer dahinter, das ist ja eher nur so eine Andeutung, dass da was zerbrochen ist, was genau da passiert ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber wir erleben die Realität, dass es einen Bruch gegeben hat. Und dieser Bruch war nicht nur einfach oberflächlich, sondern tiefgreifend ist diese Welt kaputt gegangen, substanziell bis hinein in die Natur, in den Menschen. Das einzelne Böse resultiert aus einer Struktur des Bösen, dem bösen Sein. Und das hat dann Einfluss auf den Menschen, auf die Natur. Gesetze können das vielleicht ein bisschen eindämmen, aber nicht grundlegend verändern. In der Tiefe befreien kann uns das nur durch einen Akt von außen, durch Erlösung von Gott, durch Gnade. Für das Christentum ist die Bosheit kein Schönheitsfehler, der retuschiert werden könnte, sondern etwas, von dem wir bis in die Tiefe des Herzens betroffen sind und befreit und erlöst werden müssen. Und das geschieht von außen, durch Hingabe, durch Liebe, durch Opfer. Jesu geht diesen Weg des Opfers am Kreuz von Golgatha, um das Böse zu überwinden. Und diesen Weg muss dann jeder, der an diesem Prozess teilhaben will, mitgehen, in die Tiefe hinein, eintauchen in den Tod, untertauchen. Die Taufe ist dafür so ein Symbol, dass man wieder aufsteht zu einem neuen Leben als neue Kreatur. Jeder muss selbst anfangen und die Natur, für die ist das Eschatologie, Endzeitlehre, am Ende der Welt wird auch die Natur davon ergriffen sein. Das Christentum gibt also keine einfache Antwort auf die Frage, wo kommt das Böse her? Aber angesichts manch plakativer Antworten anderer Anschauungen, die Welt ist böse, der Mensch ist böse, gibt es doch eine ausgewogene Setzung von Eckpunkten, um realistisch zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch ganzheitlich und durchaus auch eine optimistische Sicht zu behalten und sie nicht in Negativen zu verlieren. Beides hat seinen Platz im christlichen Denken und das Böse ist eingeladen, letztlich dann wieder zum Paradies zu werden. Ein Prozess des Erlösens, des Heilwerdens, was weitergeht. Aber ein Prozess, der von außen kommt, der auch nicht den Menschen unter Druck setzt und sagt, du musst, sondern der durch Erlösung, durch Gnade geschenkt wird. Ja, das mal so die Frage, wo steckt die Antwort des Christentums? Mal von einer anderen Seite her betrachtet, der zeitgenössische amerikanische Religionsphilosoph Alvin Plantinga entgegnet dem Vorwurf, Gott sei nicht allmächtig, mit dem Argument, Gott ist allmächtig, aber er schränkt seine Allmacht ein. Er gibt den Engeln, er gibt den Menschen Freiraum, sich zu entfalten, Entscheidungsfreiheit, selber das Leben zu gestalten, die Paradiessituation, Adam ist hineingestellt und kann selber Formen gestalten, Namen geben, sich die Erde untertan machen, auch entscheiden vom Baum der Erkenntnis, esse ich davon, esse ich nicht. Der freie Wille des Menschen schränkt Gottes Allmacht ein, aber macht den Menschen dafür zum Ebenbild Gottes. Mit allen Risiken. Gott bleibt trotzdem allmächtig, aber er schränkt sich ein. Das Gleichnis Jesu von diesem Unkraut und dem Weizen ist das nochmal so nicht so hochkompliziert, sondern sehr einfach geschildert. Lasst das Unkraut wachsen zusammen mit dem Weizen. Beides hat jetzt seinen Platz und es gibt einen Zeitpunkt, die Ernte, das Gericht, wo dann Spreu vom Weizen getrennt werden. Gott schränkt seine Allmacht bewusst ein, um den Menschen zu seinem Ebenbild werden zu lassen. Und zu dem Einwand, dass Gottes Allmacht scheinbar das Böse zulässt, weil das Gute nicht verwirklicht wird oder Gott vielleicht das Gute nicht kann oder will, bemüht Plantinga ein Bild, wenn jemand in sein Zelt schaut, ob er darin einen Bernhardinerhund findet, macht auf, guckt rein und sieht, da ist einer drin, dann ist er wahrscheinlich drin. Und wenn keiner drin zu sehen ist, ist er auch nicht drin. Wenn er dagegen in seinem Zelt sucht, ob eine Mücke drin zu finden ist, kann man auch aufmachen, nachgucken. Und wenn man keine sieht, kann man nicht unbedingt sagen, nö, ist keine drin, sondern geübte Camper wissen, man muss da ganz schön lange suchen, bis man sie findet. Also Plantinga sagt, so ist es auch mit dem Guten. Wenn ich Ausschau nach dem Guten halte, das Gott mir eventuell beschert, aber ich kann es nicht erkennen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Plantinga sagt, nur weil etwas für mich nicht gut erscheint, heißt das noch lange nicht, dass Gott damit nicht etwa etwas Gutes für mich bereit hat oder damit bewirken kann und will. Warum Gott Leid zulässt, erschließt sich dem Menschen nicht immer gleich, manchmal auch lebenslang überhaupt nicht. Und dann ist eine Spannung da zwischen meinem Glauben und dem Wissen, da gibt es doch diesen liebenden Vater, Herr der Welt, und meine Erfahrung auf der anderen Seite, ich leide hier und keiner hilft mir, auch Gott nicht. Eine Spannung, eine Krise, die zu einem Wendepunkt führen wird, so oder so. Luther sagt, die Entscheidung, in welche Richtung die Entscheidung geht, ist vorher schon gefallen. Das ist jetzt keine biblische Weisheit, das ist einfach nur so eine Beobachtung, die er im Leben gemacht hat, kann man jetzt nicht verallgemeinern und ein biblisches Gebot draus machen, aber so seine Menschheitserfahrung, dass er sagt, das ist oft schon vorher gefallen, wenn Menschen schon vorher Zweifel haben und so ihr Gottesbild auch haben, wo Gott für Erfolg zuständig ist und wenn Gott das leistet, ist ja auch alles in Ordnung, aber wenn das nicht kommt, dann werfe ich meinen Glauben über Bord, so wie der amerikanische Tsunami-Reporter 2004. Gut und allmächtig zugleich kann Gott nicht sein. Und nach diesem Tsunami schon dreimal nicht. Die Entscheidung ist gefallen und das Vorurteil war vorher sicher schon da. Wir haben vorige Woche von einem anderen Reporter gehört, der ähnliche Dinge zu berichten hatte, bei dem das dann andersrum gelaufen ist. Daniel Bücking, der Krisen in Haiti und Chile betreut hat und dabei Christ geworden ist, weil er in diesen Krisen seinen christlichen Glauben, den er zwar schon hatte, getauft, konfirmiert, aber sagt, ich war eigentlich nicht gläubig. Durch diese Konfrontation ist der Glaube wieder neu auf den Prüfstand gestellt worden. Er ist an die Fundamente zurückgegangen, hat gefragt, was ist wirklich dran und hat seinen Glauben wieder neu gefunden und vertieft und gelebt. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das Böse und das Leid zu? Das ist nicht nur eine philosophische, weltanschauliche Frage, wo kommt das Böse her, so wie wir es bisher betrachtet haben. Das ist genauso auch eine ganzheitliche Frage, die normal im Alltag auftaucht und uns konfrontiert und Antwort von uns haben möchte. Angesichts von persönlichen Einschnitten oder Schicksalsschlägen taucht auf einmal diese Frage auf und Menschen sagen sich dann, ja, mein Glaube steht auf dem Prüfstand oder auf dem Spiel. Hab hier mal so ein Beispiel aus der Gemeinde von einer älteren Frau gebracht, aber heute Abend habe ich gerade das Lied gesungen hier von Samuel Harfst. Vor 3 Wochen hatte ich ihn getroffen und er hat ja so richtig Karriere gemacht hier im christlichen Kontext so und hat jetzt vor einem halben Jahr gesagt, Gott, das ist alles Quatsch, das ist alles Einbildung, den gibt's gar nicht. Er hat eine handfeste Krise gehabt, wo er auf einmal nichts mehr hatte und der Glaube weg war. Er ist wieder dabei, da seine Fundamente neu zu entdecken und zu stärken, aber es kann im Leben kommen durch Erfolg oder durch Schicksalsschläge, dass auf einmal alles weg ist und dass ich auf einmal wieder ganz bei Null anfange und dann ist die Frage, geht das Pendel in die eine oder andere Richtung? Der christliche Glaube antwortet auf die Frage, wie kann Gott den Menschen Leid zumuten, indem er diesen Weg des Leidens mit den Menschen mitgeht? Das ist noch eine Antwort, die ich auch noch geben möchte. Der christliche Glaube ermutigt den Menschen in allen Sinnfragen des Lebens, seine Bestimmung zu suchen, nicht das Leben erfolgreich zu meistern, ist nicht unsere Bestimmung, sondern letztlich gegenüber Gottes zu sein. Als der Mensch erschaffen wurde, war Gottes Ziel nicht, dass der Mensch ein sorgenfreies Leben hat, sondern Herzensanliegen ist es schon, dass wir glücklich sind, aber noch tieferes Herzensanliegen, gegenüber Gottes zu sein, ein Geschlecht, das uns gleich sei. Und diesem Gegenüber näher zu kommen, in Gespräch, im Austausch zu sein, durch Freud und durch Leid, das ist Gottes Ziel mit uns. Gott verschont uns nicht vor Leid, aber er ist im Leid bei uns. Da will er uns ganz nahe sein. Unter allen Gottesbildern der Welt steht Christus ja auch einzigartig als der Gott da, der wirklich Mensch geworden ist. Dazu der Predigttext jetzt fast am Schluss schon aus Hebräer 4. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt und ist der Urheber des ewigen Heils geworden. Wie kann Gott den Menschen das zumuten? Indem er selbst ganz nah bei ihnen ist. Wir sind nicht Gott. Wir haben hier nicht auf Erden die Garantie, immer hinter den Vorhang zu schauen. Gott mutet uns Leid zu, das ist so und das bleibt so. Auf die Sinnfrage wird es nicht immer eine Antwort geben. Aber der christliche Glaube hat eine zweite Antwort auf unsere so drängende Frage nach dem Leid gegeben. Er legt seinen Arm um uns und sagt, ich bin bei dir und da müssen wir hindurch. Und sei getrost, ich gehe mit. Und es gibt einen Tag, da blicken wir gemeinsam zurück und dann wirst auch du diese Wegstrecke verstehen. Die große Antwort des Christentums auf die Leidfrage ist, ich leide mit dir mit. Zumindest die große Frage jetzt nicht philosophisch gesehen, sondern eher praktisch, die einem dann wirklich auch im Leid weiterhilft. Und die Kirchengeschichte ist angefüllt von unzähligen Beispielen, wie Menschen Trost finden, ohne eine Antwort gefunden zu haben, indem sie einfach mit Gott gegangen sind durch diese Täler. Juli Hausmanns Gedicht, so nimm denn meine Hände, ich weiß nicht Gott, aber hier, nimm meine Hände, führe mich da hindurch. Oder Hedwig von Rädern, das Lied, weiß ich den Weg auch nicht, ich weiß es nicht Gott, aber du weißt ihn wohl und ich vertraue dir. Psalmbeter schreien ihre Zweifel ganz, ja, atheistisch scheinbar auch Gott entgegen. Im Psalm können wir da nachschlagen. Und dann haben wir dann diese Vorwürfe bis zur Spitze getrieben und dann kippt das Ganze, der Schalter wird umgelegt, dann kommt so ein Vers, dennoch bleibe ich stets an dir und dann geht's weiter, Gott, ich danke dir, du hast mich errettet. Das sind so Glaubenserfahrungen, den Zweifel Gott bringen, dann ahnen, es gibt eine Versöhnung oder ein Gott, der trotzdem bei mir ist und dann die Erfahrung, er ist wirklich bei mir. Ein Psalm, der das nicht nur einfach als einen Satz hat, sondern der ganze Psalm diese Vertrauensbekundung hat, ist Psalm 23. Das ist dann nicht ohne Grund der meistgelesenste oder gebetetste Psalm in Leid- und Anfechtungssituationen. Und wenn Christen im Unverständnis über ihr Schicksal um diese Frage kreisen, warum Gott, warum, bleiben sie trotzdem in ihren Fragen an Gott ran. Und solange der Beter diese Fragen immer wieder vor Gott bringt, auch wie Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vor Gott kreist in seinen Fragen, in seinem Nichtverstehen, seinem Zweifel, bleibt es ein Gebet, bleibt es ein Dranbleiben an Gott und ein zumindest Suchen nach einem Sinn, wenn auch nicht finden, aber wenigstens suchen und ahnen, da wird es wohl doch einen Sinn geben. Und ja, wenn ich dagegen keinen Sinn mehr erwarte, gebe ich auf. Hiob zeigt an seinem Beispiel, wie er auch in Fragen und Nichtverstehen an beidem festhält, an Gott hält er fest und an dieser Suche nach dem Sinn, warum und viele Gedankengänge. Und indem er einfach kreist und indem er immer wieder vor Gott geht, geht das Leben weiter. Vergehen Tage, Wochen, Monate, wir wissen es nicht, ist nicht beschrieben, wie lange es gedauert hat, Jahre, aber dann ist die Zeit überstanden. Der Anfechtungszeitraum ist vorbei und er wird wieder mit allem gesegnet. Aber er ist dran geblieben an Gott in einem Fragen, in einem Suchen, auch in einem Anklagen Gottes. Und ja, im Zweifel dranbleiben an Gott und mit Gott durch diese dunklen Täler gehen, ist so eine Antwort. Auf die Frage des Nach dem Bösen gibt es, wie gesagt, auch diese anderen Antworten, dass wir eine gute Welt haben, dass wir eine zerstörte Welt haben und dass das Christentum durch eine Erlösung von außen einlädt, Teil dieser Erlösung zu werden. Nicht als Leistung, nicht als etwas, was ich vollbringe, sondern als Geschenk, was ich annehmen darf, als Begegnung. Und wenn ich diese Begegnung einmal gemacht habe, dann auch mit diesem Gott weitergehe und auch durch die dunkle Täler hindurchgehe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.